ARD. Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg heute. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute neue Erkenntnisse zu dem Mordfall in der Straße Herrengraben.
Allerdings gehen wir schon davon aus, dass sich Opfer und Täter gekannt haben dürften. Alles andere macht eine solche Tat natürlich schwerlich erklärbar. Es liegt jetzt an der Mordkommission, die Hintergründe aufzuklären. Wir befragen jetzt natürlich Personen sowohl aus dem beruflichen als auch aus dem privaten Umfeld des Mannes.
Das war Polizeisprecher Florian Abenseeth. Und ja, die Befragungen der Mordermittler sind natürlich nicht öffentlich, aber unser Polizeireporter konnte trotzdem vieles über den Fall erfahren. Dann wissen wir seit heute auch, wie die Bebauung am neuen Fernbahnhof Diebsteich aussehen wird. Und so viel kann ich schon mal sagen, das wird das Gesicht von Altona Nord ordentlich verändern. Und in Deutschland wurde heute erstmals die neue Mpox-Variante registriert. Was das für Hamburg bedeutet, dazu gleich mehr. Wir haben heute den 22. Oktober.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Falls ihr gerade in Köln seid oder dort vor kurzem wart, dort ist heute die neue Mpox-Variante Clade 1b nachgewiesen worden. Als erster und bislang einziger Fall in Deutschland. Ja, und das ist insofern wichtig, als sich die Krankheit seit Monaten in mehreren afrikanischen Ländern ausbreitet und da schon mehr als 1000 Menschen dran gestorben sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat im August deswegen eine gesundheitliche Notlage internationaler Reichweite erklärt. Mpox, früher hat man Affenpocken dazu gesagt, wird vor allem bei sehr engem Hautkontakt übertragen, also beim Küssen oder Umarmen zum Beispiel. Ansonsten gilt die Krankheit als nicht sehr ansteckend. Das Robert-Koch-Institut hat für Deutschland auch schon entwarnt, in Ländern mit guten Behandlungsstandards sind tödliche Verläufe selten. Und es gibt auch Impfstoffe, die gegen Mpox wirken. Die deutsche Impfkommission STIKO empfiehlt das aber nur bestimmten Risikogruppen. Also, ein einziger Fall der neuen Mpox-Variante ist in Deutschland, in Hamburg aber nicht. Das hat uns die Hamburger Gesundheitsbehörde bestätigt. Wir haben ja in der Folge gestern über die Schießerei in der Hamburger Neustadt gesprochen, bei der ein Mann im Treppenhaus seines Wohnhauses erschossen wurde. Heute gibt's neue Erkenntnisse dazu und die hat unser Polizeireporter Finn Kessler. Die Mordkommission hat ja die Ermittlungen eingeleitet. Finn, hat sie schon eine Spur?
Ja, so eine richtig heiße Spur haben die Mordermittler noch nicht, aber die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei sucht auch wirklich nochmal Zeugen, die die Tat oder die diese Flucht des Täters beobachtet haben. Denn nach allem, was man so hört, ist es so, dass die Polizei nicht so wirklich eine genaue Ahnung hat, in welche Richtung der Täter geflüchtet ist. Und das kann total entscheidend sein, beispielsweise auf der Suche nach einer möglichen Tatwaffe. Also die Polizei sagt da, auch wer nur einen dunklen Schatten an sich hat vorbeihuschen sehen zu der Uhrzeit, das war so um kurz nach 10, soll sich bitte bei der Polizei melden, denn das könnte wirklich wichtig sein.
Wir haben ja gestern auch über das 31-jährige Opfer gesprochen. Was weißt du heute über den Mann?
Ja, über den 31-Jährigen konnte man sehr schnell sehr viel herausfinden, auch sehr viele private Informationen, denn der hat ein sehr transparentes Leben geführt, so will ich es mal nennen. Er war bei Social Media sehr aktiv, hatte bei Instagram beispielsweise über 20.000 Follower und war eine Zeit lang auch mit einer Influencerin zusammen, die auch auf ihren Social Media Plattformen mehrere 100.000 Follower hat. Und da wurde eben auch viel geteilt, also bei Social Media, bei YouTube, aber auch in mehreren Podcast-Folgen, wo die beiden zusammen aufgetreten sind, wurde viel über das Leben, das gemeinsame Leben gesprochen und man hat auch viel über ihn erfahren. Und er pendelte beispielsweise letztes Jahr viel zwischen Hamburg und Kitzbühel, weil sein Bruder laut eigener Aussage da einen Betrieb in dem Szeneort hat, also Gastronomie und einen Club, da hat er viel mitgeholfen. Und der 31-Jährige selbst hat als Unternehmensberater gearbeitet, hat offenbar mit einem ehemaligen Professor von sich eine Unternehmensberatung für Gewerbeimmobilien aufgebaut. Und er hatte noch eine eigene Firma für ja, Reitequipment, also er hat Stallmatten für Pferdeställe verkauft. Das ist sein Privatleben gewesen, hier in der Stadt, aber auch an allen anderen großen Szeneorten, wie beispielsweise Kitzbühel und Sylt.
Und er war auch sehr sportlich, richtig?
Ja, das macht zumindest den Anschein. Also er hat bei Social Media viele Fotos von sich geteilt, wie er Sport macht, wie er im Gym ist, genauso wie am Tatabend tatsächlich. Ich habe sein Social Media Profil gefunden und habe da auch noch eine aktive Story von ihm gesehen. Und die zeigt ihn ungefähr 1,5 Stunden vor der Tat in einem Gym in Eimsbüttel. Da hat er also noch Sport gemacht und das war ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig.
Es gibt ja viele Gerüchte und wir lesen ja sehr, sehr viel jetzt über diesen Fall. Unter anderem, dass das Opfer selbst eine kriminelle Vergangenheit gehabt haben soll. Stimmt das?
Dazu wissen wir jetzt noch gar nicht so viel. Also das sind auch Gerüchte, die ich natürlich mitverfolgt habe und mein Kollege Heiko Sander und ich versuchen auch da so ein bisschen Klarheit reinzukriegen. Wir haben mehrere Staatsanwaltschaften mal angeschrieben, beispielsweise die Staatsanwaltschaft in München und haben da gefragt, weil es hieß eben, dass er eine Haftstrafe in München abgesessen haben soll, beziehungsweise die Bild-Zeitung schrieb von einer Untersuchungshaft, in der er gesessen haben soll. Die Staatsanwaltschaft München wollte sich zu dem ganzen Fall nicht äußern. Eine Anfrage beim zuständigen Gericht in Bayern, die läuft jetzt noch. Da haben wir noch keine Antwort bekommen, Stand heute Nachmittag 15.30 Uhr. Eine Antwort bekommen haben wir aber von der Staatsanwaltschaft Lübeck. Die hatte gegen den 31-Jährigen ermittelt, weil er mit seiner damaligen Freundin in einem Streit eine andere Frau verprügelt haben soll. Und da kam es tatsächlich auch zur Anklage am Amtsgericht Ahrensburg und der Prozess, der sollte eigentlich demnächst losgehen. Was es mit dieser Haftstrafe auf sich hat, da versuchen wir, wie gesagt, noch ein bisschen Klarheit reinzukriegen. Indizien sprechen aber dafür, dass er zumindest für eine gewisse Zeit von der Bildfläche verschwunden war.
Wie hast du das herausgefunden?
Ja, das war eine kleine Social-Media-Recherche. Ich bin sein Instagram-Profil mal durchgegangen und er war eben immer sehr aktiv bei Instagram, hat auch regelmäßig Bilder von sich hochgeladen und von seinem Leben. Und es gibt eben eine Pause, die er da quasi eingelegt hat. Zwischen zwei Fotos, eins kommt aus dem Sommer 2016 und das nächste, das er dann gepostet hat, kam aus dem Sommer 2020. Also da liegen 4 Jahre dazwischen. Und was er in dieser Zeit gemacht hat, ist unklar, das wissen wir nicht. Es könnte sein, dass dass die Gerüchte stimmen und dass er möglicherweise da eine Haftstrafe abgesessen hat. Das versuchen wir noch zu verifizieren. Klar ist aber, dass er da offensichtlich irgendwie eine Zwangspause eingelegt hat.
Und konntet ihr mittlerweile herausfinden, ob er und der Täter sich kannten?
Die Polizei geht zumindest davon aus, denn diese Tat, die wirkt ja sehr, sehr zielgerichtet. Ich habe es eben auch kurz gesagt, er hatte eine aktive Instagram-Story von sich, wo er kurz vor der Tat noch im Gym war und trainiert hat. Es ist davon auszugehen, dass der Täter ihm aufgelauert hat und ihn möglicherweise auch verfolgt hat und dann eben zugeschlagen hat, als er zu Hause ankam und ihn dann im Treppenhaus erschossen hat. Also die Polizei geht davon aus, dass es da ein Verhältnis möglicherweise gibt. Aber die Mordkommission steht jetzt auch gerade erst am Anfang ihrer Ermittlungen und der Fall hat sicherlich noch viele offene Enden.
Vielen Dank für diesen Einblick. Finn Kessler. In gut 2,5 Jahren ist es soweit. Dann soll der Regional- und Fernbahnhof Altona am Diebsteich in Betrieb gehen. Ab 2030 dann zusätzlich mit 9 Quartier drumherum. Noch kann ich mir das allerdings überhaupt nicht vorstellen, muss ich sagen. Denn wenn ich da vorbeifahre, sieht doch irgendwie immer noch alles sehr nach Baustelle und Industriebrache aus. Reinhard Postelt hilft meiner Fantasie jetzt aber hoffentlich auf die Sprünge. Denn Reinhard, du hast dich ja von Beginn an mit den Planungen beschäftigt. Und seit heute weißt du, wie die Bebauung am neuen Fernbahnhof aussehen wird. Erzähl doch mal.
Also es soll kein Schickimicki-Hochglanzquartier werden, so wie die Hafencity. Das hat Hamburgs Oberbaudirektor Franz Josef Höhing schon erklärt, und zwar vor 2 Jahren. Und jetzt sagt's wieder der Senat. Nein, es soll rauen Charme bekommen. Nun, rau ist dieses Architektenwort sehr in Mode für urig, unaufgeräumt. Ja, und wenn ein Quartier an ein altes Gewerbegebiet erinnern soll, und da handelt es sich ja um ein ehemaliges Industriegelände, um das von ThyssenKrupp. Das hat die Stadt 2017 gekauft. Der Rahmenplan sieht vor, dass auch einzelne alte Bauten bleiben. So zum Beispiel die beiden roten Klinkerhäuschen. Und vor allem wird die sehr große Werkshalle erhalten. Und die wird umgebaut zu einer Music Hall für 5000 Gäste. Hamburg sucht ja schon lange nach einer mittelgroßen Konzertstätte und Kultursenator Carsten Broster sagt, damit wird die Stadt für zahlreiche Bands noch attraktiver bei der Tourplanung. Und die Musikhalle wird zugleich den industriellen Charme des Ortes erhalten. Ich sag nur, da haben wir ihn wieder, den rauen Charme des Diebsteichs.
Aber Herzstück des Quartiers soll doch ein Fußballstadion werden, oder?
Ja, und ein großes noch dazu, Regionalliga-tauglich mit 5000 Plätzen. Um die Sitzplatzzahl gab es lange Streit, aber der Senat sagt nun 5000 zu. Und obwohl der Verein, der da einzieht, Altona 93, gar nicht in der Regionalliga spielt, aber er könnte ja aufsteigen, heißt es. Altona 93 macht übrigens dafür sein uraltes Stadion an der Adolf-Jäger-Kampfbahn frei für den Wohnungsbau. Es ist übrigens das älteste noch bespielte Stadion Deutschlands und wird mal mit 300 Wohnungen bebaut. Dieses neue Regionalligastadion, das haben die weltbekannten Hamburger GMP-Architekten entworfen, die auch den Hamburger Flughafen gezeichnet haben. Und das wird ein kurioses Zwittergebäude. Innen liegt das Stadion, aber unter den Tribünen, da entsteht ein Bürogebäude an drei Seiten dieses Stadions. Das heißt, die Fußballfans sitzen künftig auf den Büros. 7 Stockwerke hoch sind die Tribünen und das Gebäude hat 82.000 Quadratmeter Nutzfläche. Ich habe mal nach einem Vergleich gesucht und einen gefunden. Der Elbtower, der kleine Stummel, der soll einmal genauso viel Bürofläche aufweisen wie das Stadion am Diebsteich.
Aber Büro, weißt du, da muss ich schon wieder irgendwie schlucken. Warum denn schon wieder ein Bürogebäude? Die Stadt braucht doch Wohnungen, nicht schon wieder Büros.
Ja, kann man sagen, aber das Argument ist, Wohnungen in einem Stadion sind aus Lärmschutzgründen nicht möglich. Stell dir vor, Altona 93 schießt ein Tor und der Jubel lässt dann alle Bewohner vom Sofa fallen.
Okay.
Zudem hat Finanzsenator Andreas Dressel eine Idee. In diese Mantelbebauung in die Büros des Stadions könnten 3 Hamburger Finanzämter einziehen. Vermutlich sind es die Finanzämter Altona, Nord und das Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz. Und der SPD-Senator sagt, das bringt Synergieersparnisse für die Steuerverwaltung und es gibt ganz viele zahlende Berufstätige, die dort in der geplanten Gastronomie und im Einzelhandel einkaufen und was essen können. Aber tatsächlich sind in dem neuen Diebsteichquartier keine Wohnung geplant.
Ich kenne Menschen, die in Altona Nord wohnen, die sagen, hoffentlich wird die Ecke jetzt nicht schick und teuer. Was ist deine Prognose? Wird sie das?
Also schick wird es ja weniger. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über diesen Architektenbegriff vom
Hau und Charme.
Genau. Es gibt auch keine großen Läden, sondern eher einen Supermarkt, der womöglich auch in eine alte Halle soll. Ich sage nur Rindermarkthalle. Aber teuer, da hast du recht, teuer werden vermutlich die Mieten drumherum, etwa in der Isebeckstraße. Und davor haben die Anwohnerinnen und Anwohner auch Angst. Wenn das Umfeld aufgewertet und moderner wird, dann wird das Wohnen einfach teurer. Dazu gab es schon mal eine breite Bürgerbeteiligung vor Jahren und dann gibt es noch eine weitere Bürgerbeteiligung. Im Pförtnerhäuschen übrigens an der Weidmannstraße 46, da werden die neuen Senatspläne jetzt gezeigt, immer mittwochs nachmittags und sonnabends von 11 bis 14 Uhr.
Ah super, da kann man also mal vorbeigehen und sich das angucken.
Jo.
Aber ich habe jetzt auch schon so eine ganz gute Vorstellung. Vielen Dank, Reinhard. Das war's von uns. Ich greife jetzt mal die Anregung einer lieben Kollegin von mir auf und wühle mich durchs Kursprogramm der Hamburger Volkshochschule. Mir als Käseliebhaberin hat die Kollegin einen Kurs empfohlen, bei dem man lernen kann, seinen eigenen Käse herzustellen. Den kann man anschließend sogar mitnehmen. Muss man sogar, weil man den zu Hause jeden Tag dann mit Wasser und Salz einreiben muss, hat Kursleiter Jan Paulsen meiner Kollegin erklärt.
Sagen wir so, die ersten 14 Tage nach dem Kurs, da muss ich mich schon täglich mal um meinen Käse kümmern.
Also, gibt echt was zu entdecken an der VHS. Von digitaler Musikproduktion über Sprach- und Gesundheitskurse bis hin zu eben Käse. Wenn ihr Anregungen habt zu ungewöhnlichen Dingen, die man in Hamburg machen kann, oder wenn ihr euch ein Thema wünscht, das wir mal recherchieren sollen, dann schreibt uns gern an hamburgheute@ndr.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Schönen Abend für euch. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.